Hallo und herzlich willkommen zu Fit for Work. Wir sind der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
Ja, und wir, das sind Robin Herrmann, Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
Und meine Kollegin Jana Tedrow. Sie ist Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung, einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Wie schön, dass wir heute wieder in euren Ohren sein dürfen. Das bedeutet vermutlich, dass ihr euch etwas von der Folge erhofft, euch der Titel angesprochen hat oder ihr Jana und mir einen Vertrauensvorschuss gewährt und so etwas denkt wie, boah, das wird schon eine gute Folge werden. Und genau darum soll es heute gehen. Vertrauen. Keine Sorge, ihr braucht euch keine Person zu organisieren, die euch in kurzfristigen Teamworkshops auffängt, wenn ihr euch nach hinten fallen lasst. Wir überlegen vielmehr, inwieweit Vertrauen sinnvoll, notwendig oder doch nur wünschenswert im Betrieb ist. Ob Unternehmen etwas für das betriebliche Gesundheitsmanagement bewegen, wenn sie das Thema Vertrauen in der Belegschaft bearbeiten. Aber ehrlich gesagt, weder Jana noch ich sind bei dem Thema wirkliche Experten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Thema heute mit der renommierten Vertrauensexpertin Eva Schulte-Austum besprechen können.
Und die einfachste Form, Vertrauen zu gewinnen, ist tatsächlich den ersten Schritt zu machen und es zu verschenken.
Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und Fremdvertrauen?
Vertrauen bedeutet nicht, keine Angst zu haben.
Während ihres Masterstudiums arbeitete die Wirtschaftspsychologin Vollzeit in einer Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Führungskräfteauswahl und Entwicklung. Mit Abschluss ihres Masters wechselte Eva 2013 zu einem großen deutschen Versicherer, wo sie die interne Führungskräfteentwicklung neu konzipierte und selbst Führungskräfte coachte und trainierte. Im Jahr 2016 kündigte sie ihren Job, um das Thema zu erforschen, das sie fasziniert, seit sie ein Teenager war: Vertrauen. Dafür reiste sie in die vertrauensstärksten Länder der Welt und führte mehr als 350 Interviews. Über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen dieser Reise schrieb sie den Buchbestseller Vertrauen kann jeder. Seit 2019 sind mehr als 550 Artikel zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Vertrauen von und mit Eva in den Medien erschienen. Bekannt ist sie unter anderem aus der Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, der ARD, dem ZDF, WDR, NDR, ProSieben und. Neben diesen eher kleinen Formaten bzw. Plattformen konnte man Eva auch bereits an einem unserer BGF-Kongresse als Speakerin sehen. Ich denke, spätestens mit dem letzten Auftritt haben wir jegliche Zweifel an der richtigen Besetzung für das heutige Thema aus dem Weg räumen können. Wir freuen uns sehr, dich heute bei uns zu haben, liebe Eva. Herzlich willkommen zu Fit for Work.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Eva, auch von mir herzlich willkommen. Und ich habe gleich mal die erste Frage an dich. Wir haben ja gerade schon gehört, du warst ja in den vertrauensstärksten Ländern unterwegs, um dort auch zu forschen. Welche Länder sind das und woran macht man das eigentlich fest? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen?
Sehr gerne. Ich habe mich für meine Auswahl der vertrauensstärksten Länder auf die größte weltweite Wertestudie bezogen, also den sogenannten World Value Survey. Der wird in Panels alle 4 Jahre evaluiert. Und über die letzten 16 Jahre habe ich mir angeschaut, was sind eigentlich die Länder, die in puncto Vertrauen besonders hoch ranken? Also wo Menschen ein besonders starkes Vertrauen in andere Menschen haben. Und da unterscheidet man zwischen Vertrauen in Menschen, die man schon kennt, also Familie und Freunde, und Vertrauen in Menschen, denen man das erste Mal begegnet, also Fremde. Und da mich grundsätzlich Vertrauen interessiert hat, habe ich mich entschieden, als Datenbasis die Länder zu nehmen, die ein hohes zwischenmenschliches Vertrauen in Menschen haben, die sie noch nicht kennen.
Und würdest du sagen, dass Vertrauen und andere Faktoren vielleicht auch manchmal zusammenhängen? Also gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen Vertrauen und gefühltes Glücklichsein?
Es gibt sogar einen sehr großen Zusammenhang. Denn von Mike Beeking, dem weltweit bekannten Glücksforscher und dem Gründer vom Institute for Happiness, habe ich erfahren, Vertrauen ist der wichtigste Faktor für persönliches Glück überhaupt. Das zeigt die Forschung. Und so ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass die Länder, in denen ein hohes zwischenmenschliches Vertrauen herrscht, auch die Länder sind, in denen Menschen besonders glücklich und zufrieden sind.
Mhm. Okay, spannend. Und kannst du mal sagen, auf welchem Platz Deutschland da aktuell liegt?
Ich sag mal so, wir spielen keine Champions League. Wir spielen vielleicht obere Kreisklasse.
Okay.
Und insgesamt habe ich mir 100 Länder angeschaut und habe davon 9 Stück herausgesucht. 8 Länder, die im Vertrauensranking sehr hoch sind und Deutschland als Referenzgruppe. Denn mein Ziel war ja zu gucken, was können wir hierzulande von anderen Menschen lernen. Also Best-Practice-Beispiele zu besuchen, Menschen, die sich mit dem Thema gut auskennen, also Vertrauensexperten, Vertrauensforscher, Menschen aus Politik, Wirtschaft, aus den Medien. Und die mal zu fragen, wie macht ihr das eigentlich und wie funktioniert das bei euch? Immer mit dem Hintergedanken, was kann ich, was können wir davon lernen und das dann in die Unternehmenslandschaft hierzulande zu bringen.
Ja, spannend.
Jetzt bist du nicht nur gereist, du hast auch gegründet. Du bist die Gründerin vom World Trust Project. Kannst du uns ein bisschen skizzieren, was ist das? Warum hast du es gegründet? Was steckt dahinter?
Ich habe es gegründet, weil für mich das Forschen zum Thema Vertrauen kein abgeschlossenes Projekt ist. Ich glaube, ich werde bis ans Ende meines Lebens mit ganz großer Freude und Neugier diesem Thema weiter auf der Spur sein. Und es gibt so einen schönen Satz, es ist gut zu wissen, was man nicht weiß. Ich weiß eine ganze Menge über das Thema Vertrauen und das auch dank vieler Interviewpartner, spannender Forschung international. Ich weiß aber auch, dass es viele Punkte gibt, da steckt die Forschung zum Thema Vertrauen noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Mhm. Und ich habe dieses Projekt gegründet, auch als Versprechen an mich selbst, um diesem Thema treu zu bleiben. Und für mein erstes Buch, Vertrauen kann jeder, habe ich damals 9 Länder besucht und 350 Interviews geführt und statistisch ausgewertet. Und seitdem ist wirklich eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen. Oder wie man in Münster sagen würde, die A.
Okay.
Und mittlerweile sind ungefähr 250 Interviews hinzugekommen. Das heißt, die Datenbasis wird immer größer. Ich kann tiefer in die einzelnen Themenaspekte reingehen und unter anderem eben heute auch viel zum Thema Vertrauen und Gesundheit sagen, was vor einiger Zeit eben noch nicht Teil dieser Forschung war.
Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip ein Forschungsprojekt, wo auch Externe sich beteiligen, wo eine gesammelte Datenbasis ist? Oder was kann man sich dahinter vorstellen?
Also im Grunde ist für mich das World Trust Project, das ist der Name, das ist das Label, was oben drüber steht. Und der Kern des Ganzen sind die vielen spannenden Geschichten mit Menschen, die ich auf der ganzen Welt getroffen habe. Und die wiederum sind, wenn man sie kristallisiert, natürlich Datensätze. Mhm. Aber im Grunde ist jeder Datensatz, ja, jede noch so große Studie besteht ja aus den vielen kleinen persönlichen Geschichten.
Mhm. Eva, man merkt total, wie du für das Thema Vertrauen brennst. Und mich würde einfach mal interessieren, du hast ja einen vermeintlich sicheren Job aufgegeben und bist da dann in die Welt gezogen und hast natürlich auch dir selbst stark vertraut. Und würdest du sagen, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und Fremdvertrauen?
Für mich birgt die Frage 2 unterschiedliche Antworten. Die Hypothese, ich hätte mir besonders selbst vertraut, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ich hatte nämlich ganz schön viel Respekt. Und mein ganzes Umfeld hat gedacht, Mensch, die spinnt jetzt komplett. Die hat so eine Quarter-Life-Crisis.
Okay.
Naja, also ich habe sehr schnell Karriere gemacht. Ich hatte tolle Jobangebote. Eigentlich war der Weg vorgezeichnet. Mit all den Schritten, die man so im Allgemeinen als Karriere bezeichnen würde. Ich bin ziemlich schnell die Karriereleiter hochgeklettert und habe aber dann festgestellt, sie lehnt einfach am falschen Unternehmen. Was nicht mit meiner Kernaufgabe zu tun hatte, ich bin dem Thema sehr treu geblieben. Also ich mache weiterhin Führungskräfteauswahl, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung, Coaching, Beratung, Training. Ich habe aber gemerkt, dass der Rahmen, in dem ich damals gearbeitet habe, nicht unbedingt vereinbar ist mit den Werten, für die ich stehe. Mhm. Also ein klassischer Wertekonflikt. Es hatte auch nicht mit dem gesamten Unternehmen zu tun, sondern eher mit einzelnen Personen. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ob ich in diesem Unternehmen die beste Version von mir selbst sein kann. Also ob ich wirklich all die Kompetenzen, die ich habe, zur Verfügung stellen kann, damit andere Menschen wachsen können. Und es gab da ein paar Fragezeichen für mich. Und das hat diesen Sprung, das Angestelltenverhältnis hinter mir zu lassen und das zu tun, für das ich schon damals 15 Jahre brannte, das hat diesen Sprung leichter gemacht. Aber ich hatte viel Respekt und ich hatte auch Angst. Und ich wusste, Angst ist ein schlechter Berater. Mhm. Und das, ich habe das gerade kürzlich in einem Coaching-Gespräch erzählt. Ich habe damals ein Buch gelesen von Sheryl Sandberg, ehemaliger CFO bei Google und dann CFO bei Facebook. Ganz großartige Frau aus den Vereinigten Staaten. Und die hat ein Buch geschrieben, wo es um Frauen in Führung ging. Und ein Satz, den habe ich damals mitgenommen, der hat mich jahrelang begleitet. What would you do if you weren't afraid? Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und die Antwort darauf war total klar. Ich würde meinen Job kündigen, ich würde meine Klamotten bei meinen Eltern unterstellen, zwei Koffer packen und damit um die Welt reisen. Mhm. Und Vertrauen bedeutet, und da sind wir jetzt eigentlich bei dem zweiten Teil deiner Frage, Vertrauen bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Vertrauen bedeutet manchmal auch, Angst zu haben und etwas trotzdem zu tun, weil du fest daran glaubst, dass es Sinn macht oder dass es sich lohnt.
Ach, schön.
Und ich hatte den festen Glauben und die feste Überzeugung, dass es Sinn macht, mich diesem Thema zu widmen. Mhm. Und auf den Reisen, es gab viele Probleme, Technik hat nicht funktioniert, Interviewpartner sind nicht erschienen, Flüge, die ausfielen. Aber ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt meine Entscheidung bereut. Und das ist für mich immer ein ganz guter Kompass, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Jetzt ist für mein Verständnis Vertrauen eher ein weicher Faktor, den man vielleicht auch manchmal schwierig greifen kann, weil er vielleicht auch nicht so ganz offen liegt. Wie kann man Vertrauen messen? Wie kann man das objektivieren? Mhm. Wie sollen Unternehmen da überhaupt vorgehen?
Also Vertrauen ist ein sogenannter Endwert. Der entsteht, wenn andere Werte im Unternehmen gelebt und vorhanden sind. Hm. Meistens, weil sie auch von den Führungskräften vorgelebt werden. Die Werte, auf denen Vertrauen basiert, die ich wissenschaftlich herausgearbeitet habe aufgrund meiner damals 350 Interviews und eben mehr als 200 Forschungsstudien, sind Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz, Reliabilität, schwieriges Wort, Aufrichtigkeit, Unterstützung, Empathie und Neutralität. Und diese Dinge wiederum lassen sich qualitativ sehr wohl messen.
Okay, interessant, ja.
Eva, ich würde dich ganz gerne einmal ganz kurz zitieren. Du hattest mal gesagt, so Vertrauen macht glücklich und hält gesund.
Ja.
Würdest du dann auch sagen, dass Vertrauen auch gesund macht? Also wenn man vielleicht gerade in einem Zustand ist, wo man sich jetzt nicht selber für komplett gesund hält?
Die differenzierte Antwort darauf, es kommt drauf an. Also Vertrauen ist natürlich keine Wundermedizin. Wir wissen aber aus der Forschung, da wo wir uns selbst vertrauen, anderen Menschen vertrauen und Vertrauen ins Leben haben, andere Leute nennen das auch Zuversicht, da hat das ganz elementare Auswirkungen auf unser Nervensystem. Mhm. Also der Stresspegel sinkt, die Stresshormone sinken, das komplette Nervensystem beruhigt sich und das Immunsystem wird gestärkt. Was wiederum dafür sorgt, dass wir entweder nicht so schnell krank werden oder schneller wieder gesund werden. Zumindest, wenn es um Krankheiten geht, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen.
Mhm. Interessant.
Also da passiert eine ganze Menge biochemisch im Körper.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Also das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Aber ich bin sehr sicher, ihr beide und jeder, der uns heute zuhört, der kennt dieses Gefühl von Geborgenheit. Ja, von Nähe, von einem Ort oder Menschen, bei denen man einfach man selbst sein darf. Egal wie schwer der Tag war, egal was vielleicht auch alles schiefgegangen ist oder welches Problem man gerade vor der Brust hat. Wenn da jemand neben einem sitzt, der sagt, wir kriegen das gemeinsam hin, dann entspannt sich alles und dann, das können wir spüren, dann entspannt sich die Muskulatur, dann können wir besser atmen, dann kriegen wir wieder Luft. Und das sind so kleine Merkmale, die wir selber ausmachen können, wie sehr dieses Thema Vertrauen und eben Vertrauen als Basis für Geborgenheit, für Nähe, für Zugehörigkeit, wie sehr das uns als Menschen auch beeinflusst. Denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere, um glücklich zu sein und sogar um zu überleben. Mhm. Es gibt diese sehr inhumanen und Gott sei Dank heute nicht mehr gängigen Experimente mit Kindern, die man nur, ich sag mal, rein körperlich versorgt hat. Man hat nicht mit ihnen gesprochen, man hat sie nicht gestreichelt. Diese Kinder sind in der Regel zwischen 4 und 6 Wochen, nachdem diese Behandlung angefangen ist, gestorben. Obwohl sie körperlich bestens versorgt waren. Sie hatten genügend zu essen, sie hatten genügend zu trinken. Man hat regelmäßig ihre Kleidung gewechselt, die Windeln. Man hat aber keine emotionale Fürsorge betrieben, was wiederum dazu führte, dass der Mechanismus der Kinder sich selbst zerstört hat.
Interessant, wie tödlich im schlimmsten Fall das also sein kann, wenn keine Emotionen, keine körperliche Nähe oder menschliche Nähe und damit einhergehend auch Vertrauen gebildet werden kann.
Also sehr pointiert formuliert kann man auch sagen, Einsamkeit tötet.
Ja. Mhm.
Einsamkeit ist schädlicher für den menschlichen Organismus als Rauchen und Alkoholkonsum zusammen.
Mhm. Mhm.
Und wenn Einsamkeit die Krankheit ist, dann ist Vertrauen das Gegenmittel, weil es uns Nähe, Geborgenheit und Gemeinschaft ermöglicht.
Ich habe jetzt keine Studien dafür, keine wissenschaftliche Grundlage, aber ich finde, manchmal hat man ja von Situationen gehört, wo vielleicht ein Teil einer Beziehung verstirbt. Lass es jetzt mal die Oma sein und kurz danach verstirbt auch ihr Lebenspartner oder andersrum Lebenspartnerin, wie auch immer. Und man sich denkt, eigentlich war die Person körperlich noch gesund. Vielleicht geht es da ein bisschen da in die Richtung, ein so wesentlicher Teil ist weggebrochen, dass das die Gesundheit der anderen Person ganz stark beeinträchtigt.
Absolut. Also Psychologen nennen dieses Phänomen das Broken Heart Syndrom. Das heißt, Menschen, die einen extrem nahestehenden Menschen verlieren, können tatsächlich so schwer krank werden, so schwer emotional krank werden, dass auch der Körper darunter leidet und dass sie tatsächlich an den Folgen sterben.
Krass.
Jetzt hast du Führungskräfte geschult, du hast Führungskräfte auch mitentwickelt. Wenn man Vertrauen bekommt, ist das offensichtlich positiv. Aber was wäre denn, wenn man Vertrauen gibt? Also warum sollten Führungskräfte vertrauen? Warum sollten die ihren Mitarbeitenden vertrauen? Was hat das für die für Vorteile?
Also es ist ganz einfach. Vertrauen entlastet uns. Ja, Vertrauen macht den Kopf frei. Es lässt uns durchatmen und es gibt uns den Raum, uns um die Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind und die eigentlich unser Job sind. Misstrauen hingegen belastet uns. Es kostet Zeit, Energie, Nerven und eine Menge Geld. Und als Führungskraft ist es sehr sinnvoll, einen Vertrauensvorschuss zu geben, denn Vertrauen setzt an einem extrem sensiblen Punkt an der menschlichen Ehre. Wenn wir Menschen Vertrauen schenken und es explizit auch noch dazu sagen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass unser Gegenüber sich redlich verhält und sein Bestes gibt, um das geschenkte Vertrauen zu bestätigen. Das nennt man auch die positive Form der selbsterfüllenden Prophezeiung, der sogenannte Pygmalion-Effekt. Und die einfachste Form, Vertrauen zu gewinnen, ist tatsächlich den ersten Schritt zu machen und es zu verschenken. Denn Vertrauen schafft Vertrauen.
Ja. Jetzt ist ja in der Realität trotzdem immer noch mal so, kommt es ja zu Fällen, wo dann Mitarbeitende vielleicht das Vertrauen so ein bisschen ausnutzen. Und was rätst du Führungskräften, wenn die sagen so, Mensch, ich habe viel Vertrauensvorschuss gegeben, aber ich habe das Gefühl, das wurde so ein bisschen ausgenutzt. Also was rätst du diesen Führungskräften dann?
Als allererstes rate ich diesen Führungskräften, mit der betreffenden Person ins Gespräch zu gehen und mal gemeinsam herauszufinden, wo genau hat dieser Vertrauensbruch stattgefunden? Lag das vielleicht an der mangelnden Kompetenz des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin? Also fehlte Wissen, Erfahrung oder Fähigkeiten? Ja, dann weiß man, wo man ansetzen kann, nämlich Schulung, Unterstützung, Training. Oder auch, ich sag mal, eine Begleitung im Job, dass die Person einfach die Kompetenzen noch weiter schulen kann. Das Zweite, wo ich schauen würde, ist, liegt es, und das wird ja schnell unterstellt, an einer schlechten Absicht. Also hat die Person, die das Vertrauen gebrochen hat, hat die tatsächlich das mit Vorsatz gemacht? Oder gibt es vielleicht gute Gründe, dass die Person eine Absprache oder eine Deadline, die vereinbart wurde, nicht einhalten konnte, weil es andere Dinge gab, die vielleicht in diesem Moment dann doch wichtiger waren? Und das Dritte, was ich prüfen würde, wäre das Thema Integrität. Also das Thema, tut jemand, was er sagt? Hält er seine Versprechen? Und wenn Integrität beschädigt ist, also wenn jemand das eine tut und das andere sagt, würde ich immer wohlwollend unterstellen, da hat jemand sich vielleicht einfach zu viel vorgenommen. Ja, gerade Menschen, die ein sehr hohes Arbeitsengagement haben, die neigen dazu, egal was noch on top kommt, zu sagen, klar, mache ich. Und irgendwann ist einfach auch die natürliche Grenze erreicht dessen, was man schaffen kann. Um es abzukürzen, ich würde als Führungskraft nie Boswilligkeit unterstellen, sondern im Zweifelsfalle erstmal Unwissenheit. Ich würde das Gespräch suchen und gemeinsam mit dem Mitarbeiter evaluieren, wie es eigentlich dazu kommen konnte und wie man das in Zukunft vermeiden kann. Zusätzlich hilft es immer auch, sich selbst mal zu hinterfragen, war meine Erwartungshaltung eigentlich realistisch? Denn ein Vertrauensbruch hat ja ganz viel damit zu tun, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das kann sein, weil, ich sag mal, die Person, der man vertraut hat, nicht ihr Bestes gegeben hat oder zu wenig Wissen oder Erfahrung hatte. Das kann aber auch sein, dass die eigene Erwartung an diese Person einfach zu hoch war.
Und würdest du auch sagen, also gerade so Stichwort Homeoffice, wenn Vertrauensvorschuss gegeben wird, kann das ja auch manchmal sein, dass eine Führungskraft einfach sagt, so, ich vertraue dir und ich frage jetzt auch nicht ständig nach, dass das vielleicht beim Gegenüber auch eher so ein bisschen als Gleichgültigkeit empfunden werden könnte?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil es gibt natürlich mindestens zwei spannende Perspektiven auf diese Situation. Und Kommunikation ist ja nicht das, was man sagt, sondern das, was beim anderen ankommt. Wie so eine Situation wahrgenommen wird, hat natürlich enorm damit zu tun, wie gut, wie vertrauensvoll, wie belastbar ist die Beziehung. Wie viele Situationen haben die beiden schon zusammen erlebt und wie viele dieser Situationen hatten einen positiven Ausgang, wie viele hatten einen neutralen und wie viele hatten einen negativen Ausgang. Aus der Forschung wissen wir, wir brauchen 5 positive Erfahrungen der gleichen Effektstärke, um eine negative auszugleichen. Was natürlich auch heißt, dass negative Erfahrungen deutlich stärker haften bleiben. Das hat damit zu tun, wie Erinnerungen sich bei uns einprägen und negative Erinnerungen haben einfach deutlich mehr Kraft, sich im Gehirn einzugravieren. Also es gibt eine Möglichkeit, dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir uns sehr bewusst auch auf die Dinge konzentrieren, die gut laufen. Und indem wir im Team gute Arbeit nicht für selbstverständlich nehmen, sondern auch Mitarbeiter dafür loben und anerkennen und gemeinsam auch kleine Erfolge feiern. Denn die gehen sonst einfach ganz schnell unter. Oft wird ja gesagt, ach, dafür haben wir keine Zeit, ist doch gut gelaufen und man stürzt sich auf das Nächste. Und da bewusst innezuhalten und gemeinsam sich Zeit zu nehmen und auch auf die Dinge zu schauen, die man schon erreicht hat. Das stärkt nicht nur das Selbstvertrauen der Leute, das stärkt natürlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann ist es deutlich leichter, wenn mal irgendwas nicht so rund läuft, auch offen darüber zu sprechen und zu sagen, so Jungs, wie machen wir das beim nächsten Mal eigentlich anders?
Ja. Wenn man zu seiner Führungskraft Vertrauen hat und die Situation relativ positiv einschätzt oder die Beziehung, dann fällt es einem natürlich auch ein bisschen leichter, mögliche Fehler zuzugeben und zu sagen, ah, das habe ich verbockt oder das Projekt ist nach hinten losgegangen oder. Und gleichzeitig hatte ich letztens ein interessantes Gespräch mit einem Bekannten, der sagte, er hat in seiner Kindheit seine Eltern sehr lange als nahezu fehlerfrei und ja fast schon unsterblich wahrgenommen, ne? Weil er hat nie mitbekommen, dass sie krank waren. Er hat nie mitbekommen, dass sie Fehler gemacht haben. Die haben darüber nicht gesprochen. Die haben vielleicht auch sowas nicht gezeigt. So, und irgendwann kam der Moment, als die Eltern dann älter wurden, dass er natürlich gemerkt hat, nein, die sind natürlich genauso menschlich. Die machen genauso Fehler. Die werden auch mal krank und die liegen mal vielleicht eine Woche mit Fieber im Bett. Also es gab so eine Art Entzauberung dieser Figur Eltern. Und ich könnte mir vorstellen, ein bisschen ausgeholt, um es jetzt zum Punkt zu kommen, dass diese Entzauberung von Führungskräften einen ähnlichen Effekt haben kann, nämlich ja vielleicht Verwirrung, so da war das bei einem Bekannten, der etwas verwirrt war nach dem Motto, ach, ihr könnt ja krank werden. Denkst du, es ist gut für Führungskräfte auch Fehler zuzugeben, frühzeitig sich selbst zu entzaubern und zu sagen, natürlich mache ich auch Fehler? Oder könnte man dann Gefahr laufen, dass sie sagen, nee, wenn ich hier einen Fehler zugebe, dann gestehe ich ja damit inkompetent sein.
Ich habe gerade 50 Antworten parallel. Also der erste Satz ist, Perfektion schafft Aggression. Perfekte Menschen sind uns grundsätzlich erstmal unsympathisch, weil jeder von uns eigentlich weiß, perfekte Menschen gibt es nicht. Und wenn jemand trotzdem mit allem versucht, diesen Anschein zu wahren, dann werden wir immer ein bisschen skeptisch und fragen uns, was genau stimmt da eigentlich nicht? So, Menschen, die einen sehr hohen Perfektionsanspruch an sich haben, die wollen tatsächlich nicht Dinge besonders gut machen. Das ist so das, was man auf den ersten Blick vielleicht glaubt, aber das ist ein Mythos. Menschen, die versuchen, alles perfekt zu machen, haben Angst vor Ablehnung. Sie haben Angst, wenn sie nicht perfekt sind, wenn man kleine Fehler oder Macken oder Special Effects entdeckt, dass sie dafür ausgestoßen und abgelehnt werden. Und das ist eigentlich die Kernangst dahinter. Führungskräften würde ich an dieser Stelle gerne einfach zurufen, traut euch, ihr selbst zu sein. Und es hilft nichts, wenn ihr sagt, Leute, ihr dürft alle Fehler machen. Wir haben eine positive Fehlerkultur. Und als Führungskraft mit schlechtem Beispiel voranzugehen und Fehler, die man gemacht hat und die irgendwie auch anderen bewusst sind, zu vertuschen. So, also in der Psychologie nennt man das Double Bind, das eine zu tun und das andere zu sagen. Das sorgt tatsächlich für Verwirrung. Und deswegen finde ich, wir dürfen uns alle bewusst sein, dass wir einfach nur Menschen sind und dass Fehler dazugehören. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht Angst haben, Fehler zuzugeben, weil sie dann denken, Mensch, dann wirklich inkompetent. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das kompetenter wirkt als Menschen, die sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst sind und die persönliche Stärke und Reife besitzen, Fehler zuzugeben.
Interessant.
Wenn wir uns daran erinnern, wen wir als souverän, wen wir als Vorbild, vielleicht auch sogar als Idol empfinden, dann sind das in der Regel keine perfekten Menschen, sondern das sind Menschen, die wir als emotional stark erleben. Menschen, die vielleicht auch einfach schon viel Lebenserfahrung gemacht haben, die auch schwierige Zeiten überstanden haben, die aber ihren Weg daraus gefunden haben und die heute anderen Leuten zeigen, wie man auch souverän mit Krisen umgeht. Und alleine für die eigene Gesundheit ist es sehr ratsam, gar nicht zu versuchen, diesen Perfektionsanspruch zu erfüllen. Also das stresst einen selbst, das stresst alle anderen. Und wir alle wissen, Perfektion gibt es nicht. Auf der anderen Seite, und das finde ich auch wichtig dazu zu sagen, authentisch sein ist wichtig und richtig. Auf das Maß kommt es an. Also genauso wie ich in einem ersten Date vielleicht auch nicht die schlimmsten Themen auf den Tisch packen würde, um zu sagen, so übrigens, das bin ich hier und das ist mein Päckchen. Ich sag mal, kann man machen. Ich glaube, dann ist die Geschichte aber ziemlich schnell zu Ende.
Könnte passieren.
Würde ich auch als Führungskraft nicht alle Themen, die mich privat gerade bewegen, meinen Mitarbeitern mitteilen. Ich würde immer schauen, wem kann ich was erzählen und auch immer vor dem Hintergrund, wo macht es gerade für den gemeinsamen Weg im Unternehmen Sinn? Also angenommen, ich habe einen Mitarbeiter, dessen Eltern gerade dement sind, die pflegebedürftig sind. Und ich weiß, ich habe selber die Situation zu Hause oder ich habe das im Bekanntenkreis, dann kann ich das einfließen lassen. An der Stelle, wo es passt, einfach auch um dem Mitarbeiter zu sagen, hey, ich weiß, es ist keine einfache Zeit. Wenn du reden möchtest, ich bin gerne da. Um auch zu signalisieren, so, wir haben hier eine Gemeinsamkeit. Das ist aber keine Geschichte, die ich jedem Mitarbeiter erzählen muss, jedem Azubi, jedem Dienstleister, mit dem ich vielleicht zu tun habe. Ja. Also ihr merkt, es kommt auch sehr stark auf den Kontext an. Was gebe ich wann von mir preis?
Jetzt haben wir gerade sehr, sehr viel über die Beziehungsebene Führungskraft-Mitarbeitende gesprochen. Aber was ist denn, wenn du bemerkst, dass vielleicht in einem Unternehmen so die Kultur herrscht, was auch so unter den Kollegen vielleicht so ein bisschen Konkurrenz herrscht? Also was empfiehlst du da?
Als allererstes würde ich mir die Unternehmensstruktur anschauen. Also gibt es Dinge im System, die Konkurrenz denken und dieses Wir gegen die begünstigen? Denn in der Regel ist das Verhalten, das wir bei Menschen beobachten, nur das Symptom, nicht die Ursache. Ja, die Ursachen zu bekämpfen, ist wiederum viel sinnvoller, als am Symptom zu arbeiten. Also es ist wie bei einem Schnupfen. Wenn ich die laufende Nase bekämpfe, dann nehme ich ein Tempo, aber deswegen läuft die Nase trotzdem. Klüger wäre es ja herauszufinden, warum läuft die Nase? Habe ich Heuschnupfen? Habe ich vielleicht einen grippalen Infekt? Und dann dagegen anzugehen. Und das Erste, wenn auch nicht das Einfachste, ist immer, sich anzuschauen, gibt es Dinge im System, in der Organisationsstruktur oder auch in der Art und Weise, wie Hierarchien aufgebaut und gelebt werden, die Konkurrenzdenken, die dieses Wir gegen die begünstigen. Gibt es Allianzen, zum Beispiel ältere, erfahrene Mitarbeiter gegen die ganz jungen, dynamischen, die mit neuen Ideen kommen? Und dann würde ich mir überlegen, wie schaffen wir es, Gemeinsamkeiten zu betonen, statt uns auf Unterschiede zu konzentrieren? Denn das ist eigentlich der Klassiker. Menschen wünschen sich Gemeinschaft, die wollen dazugehören. Und wenn es uns in Unternehmen gelingt, diese kleinen Punkte der Gemeinsamkeiten zu finden, dann ist das meistens ein sehr guter Schritt, um erstmal eine Basis herzustellen, auf der sich dann auch arbeiten lässt. Denn jedes noch so gute Training, jede noch so gute Veranstaltung, egal ob Coaching, Beratung, Training oder Vorträge, ja, die können ja nur wirklich wirken, wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen.
Ja. Liebe Eva, ich würde dich gerne zum Abschluss nochmal auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Du bist ja jetzt in deiner Selbstständigkeit gut behaftet. Wenn du diese jetzt verlassen würdest und zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen würdest, also du würdest irgendwo eine Stelle bekommen als Gesundheitsmanagerin in einem mittelständischen Unternehmen und deine Aufgabe ist es dann, die betriebliche Gesundheitsförderung auf- oder weiter auszubauen. Diese Aufgabe würdest du jetzt mit deinem heutigen Wissen dann antreten. So, was wären so deine Schritte in Bezug auf das Thema Vertrauen und Gesundheit?
Also das ist wirklich ein spannendes Experiment, weil ich kann mir so gar nicht vorstellen, ins Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Ich liebe meine Freiheit und ich liebe das, mit so ganz unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Ich lasse mich aber gleichzeitig gerne auf dieses Experiment ein. Das Erste, was ich tun würde, wäre zuhören. Ich würde ganz viele Fragen stellen und ich würde verstehen wollen, wie das Unternehmen so tickt. Ja, was die bewegt, was deren Geschichte ist. Einmal als Unternehmen, aber dann auch für die einzelnen Abteilungen und Bereiche und für jeden Einzelnen. Ich würde also wirklich erstmal Forscher sein wollen. In der Wissenschaft nennt man dieses Vorgehen auch Appreciative Inquiry. Also erstmal wirklich ganz viel zu fragen und wertzuschätzen, was da ist. Um zu gucken, welche Bausteine haben wir denn schon und wie können wir das beibehalten oder vielleicht mit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Veränderung vielleicht mitgestalten und in unser Zukunftsbild für die betriebliche Gesundheitsförderung überführen. Denn wir wissen ja alle, Veränderungen machen Menschen meistens erstmal Stress.
Ja.
Und im Sinne meiner dann neuen potenziellen KollegInnen und auch in meinem Sinne möchte ich natürlich, dass sich alle in diesem Prozess wohlfühlen. Und ich bin zudem überzeugt, dass die Menschen, die schon 15, 15 oder noch mehr Jahre im Unternehmen arbeiten, dass die eigentlich ziemlich gut wissen, wo der Schuh drückt. Ich erlebe das auch bei Kunden immer wieder, dass die manchmal erzählen, wenn so Berater kommen, so gerne auch so sehr jung, gerade von der Uni, aber noch nicht wirklich viel Praxiserfahrung. Und die sagen dann Menschen, die 60 schon überschritten haben, wo der Hase herläuft. Das kommt nicht immer so gut an.
Ja.
Und ich hörte heute, ich gehöre ins mittlere Alter. Ich wusste nicht, dass es diesen Begriff gibt, aber ich werde dieses Jahr 40. Also ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich bin auch noch kein Best-Ager. Ich glaube, dass eine meiner großen Stärken darin besteht, mich wirklich aufrichtig für Menschen zu interessieren und gute Fragen zu stellen, die Perspektiven wechseln, die Möglichkeiten eröffnen, die Zuversicht und Optimismus stärken. Und dann würde ich in dem nächsten Schritt, wenn ich eine gute Bestandsaufnahme habe, mir anschauen, was von dem können wir nutzen, um darauf aufzubauen? Welche Probleme gibt es aus Sicht der Mitarbeiter und was sind vielleicht so die Top 5 in puncto Gesundheit? Also wo sind die Pain Points? Und dann würde ich schon im Rahmen meiner Forschungsreise durch das Unternehmen fragen, wer von den Leuten Lust hat, mitzuarbeiten.
Vertrauen schenken.
Denn mir ist auch klar, dass ich da alleine kein Wunder vollbringen kann. Das können wir nur gemeinsam. Wirklich Kultur gestalten und verändern ist keine Revolution, ist eine Evolution. Und so würde ich mir schöne Evoluzer suchen, die Lust haben, mit mir diesen Prozess zu gestalten und diesem Thema nicht nur eine Stimme geben, sondern die es auch mit Leben füllen. Und im Idealfall hätte dieses Team ganz unterschiedliche Menschen. Also es wäre fatal, mir Menschen auszusuchen oder nur Menschen in das Team zu holen, die alle so ticken wie ich. Sondern ich möchte Menschen, die ganz anders denken. Mhm. Die vielleicht auch Sätze sagen, wo ich im ersten Moment denke, das geht ja gar nicht. Ja, also gute Ideen leben ja von Vielfalt und von Kreativität. Und man bräuchte Menschen, die kurz vor dem Übergang in das Rentenalter sind, Menschen, die vielleicht gerade erst ins Unternehmen gekommen sind, Leute, die schon viel Erfahrung in ihrem Job haben, Leute, die noch relativ frisch sind, Menschen, die Kinder haben, Menschen, die keine Kinder haben, Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten, wenn das dann geht, oder sexueller Orientierung. Und jetzt könnte man denken, Mensch, das macht doch für das Unternehmen gar keinen Unterschied. Ich behaupte schon. Denn je vielfältiger so ein Team aufgestellt ist, mit dem man das gestaltet, desto höher ist die Akzeptanz und desto bessere Ideen werden wir entwickeln. Und Erfolg ist am Ende immer eins. Das ist ein Teamsport.
Schön. Ja. Das ist doch eine runde Sache.
Eva, vielen, vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Da waren so wertvolle Impulse drin und ich glaube, da wird der ein oder andere Zuhörer ganz viel draus ziehen können. Das fand ich jetzt nochmal wirklich ganz, ganz schön zum Abschluss zu hören, so deine Gedanken, und danke, dass du die mit uns geteilt hast.
Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Das waren total viele tolle, in meinen Augen super interessante Aussagen von Eva. Könnte natürlich aber auch sein, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch Fragen haben. Wenn dem so ist, sendet sie gerne an die gewohnte Adresse podcast@bgf-institut.de. Jetzt ist die Dichte der Dinge so groß. Trotzdem vielleicht die Frage an dich, Jana, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was ist dir besonders hängen geblieben?
Ja, was wirklich für mich interessant war oder nochmal schön spannend zu hören, Vertrauen ist gut für die Gesundheit. Also wenn wir Vertrauen wahrnehmen, na, wir fühlen uns geborgen, das hat einen Einfluss auf unser Immunsystem, da passiert ganz viel biochemisch im Körper und wir fühlen uns wohl, wir entspannen die Muskulatur, wenn wir Vertrauen haben. Und das ist für mich einfach, Vertrauen hält gesund, macht gesund und ist einfach überlebenswichtig für uns. Und bei dir, Robin, was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, den Aspekt fand ich auch sehr interessant. Ich fand es auch interessant, was sie sagte ganz zum Schluss bei dem Gedankenexperiment, wie sie vorgehen würde als Gesundheitsmanagerin und in dieser Aufgabe. Das ist ja sehr ähnlich wie der Weg, den wir empfehlen, wie der Weg, den wir mit den Unternehmen gehen. Also erstmal ganz viel zuhören, Analyse machen und dann dieses Vertrauen schenken, also den Personen sagen oder dafür werben, wer macht mit? Ich vertraue euch, wir schaffen das zusammen, wir gehen einen gemeinsamen Weg und erstmal eine ganz große Basis der Beteiligung durch Vertrauen gewinnen.
Mhm. Ja.
Ja, die Dinge fand ich besonders interessant.
Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten interessante Impulse wieder geben mit dieser Folge und
bis
zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.